Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei der Tobi W. und der Tobi B. Schönen guten Abend zusammen.
Hallo. Guten Abend zusammen.
Grüße euch. Wie ist das Wertebefinden? Im fernen Zülpich-Ülpenich.
Wunderbar. Wie immer, wenn live E-Pod ist.
Ah, ist bei dir auch schon der Himmel aufgeklärt jetzt und zeigt ein liebliches Abendrot?
Ja, genau das tut er. Ich drehe mich gerade mal rum und kann es am fernen Horizont erblicken.
Ist es nicht großartig?
Ja. Ja, ich hab ein Haus vorm Fenster, keine Ahnung.
Ja,
ist bei dir echt auch Abendrot, Tobi? Ich dachte, das liegt an den Aerosolen von München und, ne? Wolken, Umweltverschmutzung.
Was denn? Ich bin ja im nördlichen Speckgürtel von München. Da siehst du ja von dem Dreck der Stadt siehst du ja nichts. Der ist ja unten vor den Alpen und ich schaue jetzt gerade. Schaue ich raus Richtung, wo geht die Sonne nochmal unter? Westen. Genau, da schaue ich jetzt hin gerade. Wenn ich schärfere Augen hätte, dann könnte ich das Haus von Marcel sehen. Der hört gerade zu. Hallo Marcel, ich wink dir. Und genau, da drüben geht nämlich dann die Sonne immer unter. Und das kann ich hier aus meinem Dachfenster, kann ich das immer ganz wunderbar sehen. Schöneres Wetter als den ganzen Tag heute.
Der Grund, warum Marcel zuhört, ist nicht, weil Phil außerhalb von seiner Bude einen Lautsprecher aufgestellt hat und seinen ganz halb München beschallt.
Heute nicht.
Sondern Audioplakate. Diese ewig hier, die Audioplakate. Ja. Der Grund, warum Marcel zuhören kann, ist, weil wir nach einem E-Privy immer eine Live-Sendung haben und unsere Leser dabei einladen, mitzuhören und vor allem mitzuchatten. Und das Ganze geht über slack.com, also cleanelectric.slack.com und über live.e-formel.de kann man mithören. Und falls ihr das nächste Mal, liebe Zuhörer, auch mit live dabei sein wollt, haltet doch die Augen und Ohren offen in den sozialen Netzwerken, wo wir dann den Termin für den Livestream ankündigen.
Ja, wenn ihr wirklich, wirklich mitchatten wollt, dann nicht cleanelectric.slack.com, sondern slack.cleanelectric.de.
Ich bin bei cleanelectric.slack.com. /messages/cb5u und so weiter.
Ach so, ja, aber für die, die da noch nicht waren, ist die kurze URL die einfache.
Okay, also slack. Was war das?
cleanelectric.de, Die Website ist cleanelectric.de. Und mit vorne Slack dran kommt man in den Slack und mit vorne live davor kommt man zu live.
Oder ihr geht auf live.eformel.de und klickt einfach auf Slack-Channel.
Das geht auch. Um Gottes Willen, alle Wege führen zum Slack.
Gott, ey. Hauptsache, ihr seid dabei beim nächsten Mal.
So, das war jetzt viel komplizierter, als hätte sein müssen. Ich habe aber tatsächlich von einigen gehört, dass auch viele in Paris das Rennen sehr kompliziert fanden. Die hatten nicht so schönes Wetter, zumindest nicht die ganze Zeit, wie wir es heute haben. Wir können ja mal anfangen und wie immer die Training-Sessions so ein bisschen knapp zusammenfassen. Es war immerhin mehr los als die meisten Male in der Vergangenheit, nachdem wir ja drei Saisons irgendwie gar kein Wetter hatten, das nicht Sonne war. In der Formel E geht es ja irgendwie diese Saison ordentlich rund. Und das fing ja in den Trainings schon an. Und unser Tobi W. war ja vor Ort in Paris, der Stadt des Lichts, richtig? Stadt des Lichts, sagt man, ne? Genau, erzähl doch mal, wie war es da in der Stadt des Lichts, als es dunkel wurde vor Regen?
Es war
jetzt sag nicht nass.
Sehr bedrohlich. Nein, also das muss man ganz klar sagen, also das sah schon gefährlich aus, was da an dunklen Wolken aufzog. Am schlimmsten fand ich, war es unmittelbar vor dem Rennen. Da lief gerade das Rennen der I-Pace E-Trophy und da kam eine richtige schwarze Wand und da ist sogar das E-Village evakuiert worden, weil auch gleichzeitig Sturmböen kamen. Alles, was irgendwie umkippen kann, hat man vorsichtshalber schon direkt hingelegt und ja, das war schon was Ordentliches, was da vom Himmel runtergekommen ist. Aber ich muss dazu sagen, es war natürlich auch nicht der erste Regenguss am Tag, sondern den ersten Regenguss, den gab es schon am Samstagmorgen gegen 6. Da bin ich gerade aus dem Bett gestiegen und habe mich fertig gemacht, um mich auf den Weg zur Rennstrecke zu begeben. Da fing es an zu regnen und das hat dann bis kurz nach 8, würde ich mal sagen, angehalten. Und um 7.30 Uhr stand schon das erste freie Training der Formel E auf dem Plan und demzufolge das Training natürlich bei nassen Witterungsbedingungen.
Es war wie in Saudi-Arabien eigentlich, ne? Nur, dass das Wasser besser abgeflossen ist als da.
Ja, man konnte auf jeden Fall fahren. Man konnte auf jeden Fall fahren, auch wenn es zum Teil richtig tricky war. Also Lucas Di Grassi war, glaube ich, der Erste, der den Unfall hatte. Nach circa 30 Sekunden im freien Training. Ist aus der Boxengasse gefahren, dann geht es rechts, das ist Kurve 2 und dann kommt die lange Geraden, da wo auch gestartet wird. Und mitten auf der langen Geraden beim Vollgas geben hat er sich gedreht und ist frontal in die seitlich stehende Mauer eingeschlagen.
Echt nicht der Start in den Tag, den man haben will eigentlich, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Aber er hat sich dann zurück zur Box geschleppt. Gab noch mehrere andere Unfälle im ersten freien Training. Ganz komische, kuriose Situation. Sebastian Buemi hat auf einer der weißen Linien, die da sind, muss ich kurz dazu sagen, ein Teil der Strecke in Paris ist stinknormale Straße. Da sind natürlich auch Zebrastreifen, da sind normale Fahrbahnmarkierungen und so weiter. Und die sind natürlich haben natürlich deutlich weniger Grip als die Straße. Wenn es trocken ist, merkt man das nicht so wirklich, aber sobald es nass wird und gerade in den Bremszonen, wenn die Fahrer dann den Anker werfen, dann bleiben da schon mal ganz schnell die Räder stehen. Und genau das ist Buemi passiert und auf die Art und Weise hat er dann schön den Sam Bird weggeräumt. Robin Freins, Teamkollege von Sam Bird, ist dann auch aber ganz ohne Fremdverschulden einmal in die Mauer gekracht und Sam Bird kurz vor dem Ende ein weiteres Mal. Das hat dann dafür gesorgt, dass das Training abgebrochen und nicht wieder gestartet wurde. Den sehenswertesten Dreher gab es aber vom amtierenden Champion, nämlich vom Jeff, der an der gleichen Stelle wie Lucas Di Grassi die Kontrolle verloren hat. Der war allerdings da auf einer schnellen Runde, hatte deutlich mehr Speed drauf und der hat sich ein paar Mal um die eigene Achse gedreht, auch leicht mit dem Heck an der Wand angeschlagen und hatte tierisches Glück, dass er den Notausgang, den es da gibt, komplett ausnutzen konnte. Also das ist, ich habe es jetzt nicht ausgemessen, aber bei der Streckenbegehung konnte man schon sehen, der Notausgang ist schon relativ lang, das sind bestimmt 70, 80 Meter und wie gesagt, bis auf 5 Meter hat er die komplett ausgenutzt und kam dann kurz vor dem Reifenstapel zum Stehen, der am Ende steht. Also die Formel E hat auch, ich glaube heute war es, ein Video mit den besten Drehern und so weiter vom Paris-Wochenende online gestellt. Also kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Das war schon sehr sehenswert, was der schwarz-goldene Renner da für einen Dreher hingelegt hat.
Auch eine schöne Erklärung, also eine schöne Verdeutlichung des Geschehens, was da auf der Strecke passiert eigentlich in Paris. Denn der Kurs ist halt ganz besonders. Das ist ein Straßenkurs, wie er leibt und lebt. Verschiedenste Untergründe. Im letzten Jahr zumindest waren das in der Anbremszone zu Kurve 3, da wo Jeff sich eben gedreht hat, 9 verschiedene Untergründe. Noch dazu kommt dann ein Zebrastreifen und überhaupt Markierungen, die rutschig sind auf der Straße. Das ist eine der großen Themen gewesen, solange es regnete. Vor allem die weißen Markierungen eben. Es gab auch Kopfsteinpflaster im Mittelsektor. Der Teil wurde dann zugedeckt mit Asphalt, recycelbar, und der wird auch danach wieder abgenommen, weil das halt ein historisches Kopfsteinpflaster ist. Und der wurde für das Rennen eben bedeckt und der ist jetzt auch schon wieder weg, der Asphalt. Aber dieser Jeff Dreher hat eigentlich ganz gut verdeutlicht, wie kompliziert diese Strecke eben zu fahren ist in Paris. Sie ist nicht die schönste, weil sie nicht gerade zum Überholen einlädt, aber sehr anspruchsvoll zu fahren, eben wegen diesen verschiedenen Untergründen. Dann geht's mal bergauf, bergab in einigen kleinen Teilen. Das sieht im TV gar nicht so aus, aber es gibt tatsächlich kleine Hügel, die man rauf und runter fahren muss. Naja, und ganz deutlich wurde es eben auf den weißen Markierungen, die Fahrer, wenn die Strecke rutschig war und nass war, wirklich verfolgt haben. Jeder hatte Angst vor den weißen Markierungen und Jeff hatte die ersten Erfahrungen damit gemacht im freien Training. Dass es geregnet hat im ersten Training, hat außerdem bedeutet, dass der Rundenrekord noch nicht gefallen ist. Vorher war der Rekord bei einer Minute 0 und ich glaube 8 Zehntelsekunden.
8,81 von Degrassi.
Ganz genau, von Degrassi war das. Und mit den Gen 1 Autos war das schon ziemlich gut. Und wir haben mit den Gen 2 Autos jetzt allerdings erwartet, natürlich, die Marke der eine Minute muss doch fallen, die Strecke. Also wenn wir schon in Mexiko weniger als eine Minute fahren, dann kriegen wir das doch hier auch locker hin. Aber denkst du, im ersten Training, Lotterer hatte, nachdem der Regen ein bisschen abgeebbt hatte, zum Ende eine Minute 10,6 gefahren. Und im zweiten Training war es dann trocken und Mitch Evans konnte eine Minute 0,2 Minuten fahren. Und das bedeutet eben, dass zwar der Streckenrekord gefallen ist um 6 Zehntelsekunden, aber wir weiterhin auf die erste unter 1 Minute in Paris gewartet haben.
Ja, da mag vielleicht eine Rolle spielen, dass, wie du schon eben sagtest, der Bereich da, wo Kopfsteinpflaster ist, der wird immer frisch asphaltiert. Kurz zu den technischen Hintergründen, da wird nicht einfach Asphalt auf das Kopfsteinpflaster gepackt, sondern das Kopfsteinpflaster wird zuerst mit einer Kunststoffschicht abgedeckt und anschließend wird da dann mit einem speziellen Asphalt drüber asphaltiert. Der Asphalt soll nicht ganz so viel Haftung bieten wie normaler Straßenasphalt. Deshalb ein bisschen rutschiger sein. Da die Sachen immer wieder temporär neu asphaltiert werden, ist natürlich die Frage, ob das Grip-Niveau in diesem Jahr vergleichbar war mit dem vom letzten Jahr. Allein die Tatsache, dass es immer mal wieder zwischendurch geregnet hat, hat natürlich dafür gesorgt, dass auch Gummi, der von den Reifen stammt und der auf der Strecke sich absetzt und dafür sorgt, dass die Strecke immer und immer schneller wird, der wurde dann natürlich auch abgewaschen. Zusätzlich ist zwischendurch auch immer die Jaguar I-Pace E-Trophy gefahren und die sind ja, ich sag mal, mit ihrem hohen Eigengewicht schon ein bisschen im Fahrerlager verschrien, dass sie das, was die Formel E an Grip auf die Strecke drauf fährt, wieder runterfahren. Ja, das habe ich zweimal gehört jetzt am Wochenende, dass das der Grund sein soll, weshalb auch die Grip-Verhältnisse in Qualifying Gruppe 1 in der Formel E immer so schlecht sind, weil vorher die I-Pace E-Trophy gefahren ist und damit wird im Endeffekt der ganze gute Grip, der aufgebaut wird im freien Training, wird wieder zerstört. Ob das jetzt so stimmt, kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, ich habe es nur zweimal gehört am Wochenende, dass sich da Leute sogar zum Teil massiv drüber beschwert haben und wollte es dann auf die Art und Weise hier nochmal wiedergeben.
Ja, ist schon ein Panzer, so ein I-Pace, ne? 2,2 Tonnen Leergewicht hat das normale Modell. Ich weiß jetzt nicht, was die E-Trophy-Autos wiegen. Dürften ein bisschen leichter sein.
Ein bisschen unter 2 Tonnen, weil sie ja viel von der Innenausstattung
entkernt sind.
Ja, schon klar.
Ja. Und wenn es geregnet hat, das mag ich auch noch zur rutschigen Strecke zu dem Gedanken vorhin dazu nehmen, haben die Bäume halt Laub verloren, ne? Mhm. Und Pollen sind umhergeflogen und es sind Äste auf der Strecke gelandet. Und Paris war wirklich eine sehr, sehr schmutzige Strecke.
Es war auch sehr windig am ganzen Wochenende. Ja, also da lagen immer jede Menge Äste und Blätter und so weiter auf der Strecke. Das kam im Endeffekt noch dazu. Was ich aber eigentlich sagen wollte, das zweite freie Training wurde dann bei fast komplett trockener Strecke gefahren. Allerdings nur mit 21 Teilnehmern. Denn Sam Bird hatte kurz vor dem Ende vom ersten freien Training seinen Audi mit dem Virgin ja fährt derart heftig in die Mauer geschmissen, dass er keine einzige Runde fahren konnte im freien Training und stattdessen erst wieder im Qualifying an den Start gehen konnte und natürlich nicht eine einzige Runde vor dem Qualifying bei trockenen Bedingungen abgeliefert hat. Was dann vielleicht auch der Grund sein soll, warum er als einziger der Audi-Piloten, von denen es ja 4 Stück gibt, 2 vom Werksteam, 2 von Virgin, dass er als einziger von denen nicht unter den Top 10 im Qualifying geendet ist.
Und das, obwohl der in der eigentlich so starken Qualifying-Gruppe 2 ist, ne? Erfahrungsgemäß, wie gesagt, Strecke in Qualifying 1 sehr schmutzig, gerade in Paris mit den Bäumen, die die Strecke ja aus allen Himmelsrichtungen bedecken. Die haben erfahrungsgemäß immer die schlechtesten Bedingungen. Bird hätte dann die saubere Strecke gehabt, weil die Fahrer aus Gruppe 1 natürlich die Strecke putzen quasi. Bird hätte in Gruppe 2 theoretisch bessere Bedingungen gehabt. Aber trotzdem hat es dann leider doch nicht für ein allzu gutes Qualifying-Resultat gereicht. Am Ende wurde Bird 13. Beziehungsweise am Ende startete Bird 15. von Platz 13.
Genau.
Reden wir über das Qualifying. Gruppe 2, wie gesagt, Bird zusammen mit seinem Teamkollegen Robin Freins, dem Vorjahressieger Jean-Éric Vergne, sowie Mortara und Abt. Aber zuerst mal ging es in Qualifying 1. Und da waren die Meisterschaftsführenden dabei. D'Ambrosio, Da Costa, Lotterer Evans und Lucas Di Grassi. Haben wir da was mitgenommen aus Qualifying 1?
Also was wir auf jeden Fall mitgenommen haben, ist, dass Jerome D'Ambrosio eine super Zeit hingelegt hat, die auch nachher für die Qualifikation zur Superpole gereicht hat. André Lotterer ja, war nicht schlecht, war allerdings dann schon, ich sag mal, eine halbe Zehntel langsamer als D'Ambrosio, eine halbe Zehntel, die im Endeffekt nachher dann den Unterschied ausmachen sollte. Di Grassi war minimal langsamer als Lotterer und ja, wer Bird, nee, ich konnte nicht Bird, wer gar keine gute Runde hingelegt hat, war Mitch Evans. Der war im Gesamtklassement nachher nur 20. Ihm fehlten allerdings auf die beste Runde des Qualifyings weniger als 8 Zehntel. Also sieht man mal wieder, wie eng die ganzen Abstände sind, wenn die 20 ersten Piloten innerhalb von nur 8 Zehntelsekunden liegen. Ja, aber er sagt, D'Ambrosio, richtig gute Zeit in Gruppe 1. In Gruppe 2 war nur Robin Freins um eine Zehntel schneller. Die anderen Fahrer aus Gruppe 2 alle langsamer. Sowohl Daniel Abt als auch Edo Mortara, Jean-Éric Vergne und der schon angesprochene Sam Bird. Und dann kam die Qualifying Gruppe 3.
In Qualifying Gruppe 3 unterwegs Pascal Wehrlein für das deutsche Team. Nee, für die deutsche Nation.
Für Team Deutschland.
Für Team Deutschland. Oliver Roden für Team Vereinigtes Königreich.
Ist nicht sehr
Buemi, griffig. Ist nicht sehr griffig, ne? Buemi, Van Dorn, Sims und Massa ebenfalls unterwegs gewesen. Massa eine mäßige Runde gehabt, aber ganz besonders erwähnenswert natürlich Pascal Wehrlein, der sich im Qualifying mit ziemlich genau einer Zehntel Rückstand auf Oliver Rowland aus eben dieser Gruppe fürs Superpole Qualifying qualifiziert hat. Rowland, vielleicht hätte ich den Fokus nicht auf Wehrlein legen sollen, sondern auf Rowland, der in die Superpole eingezogen ist. Als erster mit einer durchaus schnellen Rundenzeit von einer Minute 0,450 Sekunden. Und somit ging es für Rowland in Superpole Qualifying, für Wehrlein in Superpole Qualifying, für Buemi in Superpole Qualifying und für sonst niemand anderen aus der Gruppe, oder? Ja. Nee, doch, für Massa.
Ich wollte schon sagen, müssten 6 sein, aber du meinst aus der Gruppe. Ja, Massa noch, genau.
Ja, also 3 von 6 Fahrern aus Qualifying Gruppe 3 in die Superpole eingezogen. Da scheint der Knoten geplatzt zu sein für die Fahrer.
Ja, hatte ich im Voraus aber auch schon so ein bisschen so eingeschätzt. Sowohl die beiden Nissan-Fahrer als auch Pascal Wehrlein waren für mich ganz heiße Favoriten auf die Pole. Zum einen, weil, wie gesagt, die Strecke in Gruppe 3 schon relativ sauber ist. Zum anderen, weil sowohl die beiden Nissans als auch Wehrlein schon mehrmals in dieser Saison ihre Pace gerade im Qualifying gezeigt haben. Alle drei haben auch tatsächlich schon vor dem Paris-E-Prix eine Pole-Position gehabt. Ja. Und deshalb, wie gesagt, eine große Überraschung war das für mich nicht unbedingt. Felipe Massa hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, dass der sich in die Superpole schiebt. Ja, hat eine richtig, richtig gute Runde hingelegt. Und ja, dann kam nur noch eine Gruppe und da waren die 6 Fahrer, die auf den 6 letzten Meisterschaftsplätzen lagen. Mal wieder eine sehr gute Qualifying-Leistung von Maximilian Günther, der ja, wir hatten ja schon im Vorfeld drüber gesprochen, der mal wieder fahren durfte für Dragon Racing. Er war genau eine Hundertstel Sekunde langsamer als Felipe Massa, verpasste damit die Superpole denkbar knapp. Die beiden Nios mit relativ guten Leistungen, Dillmann schneller als Turvey auf Platz 11, Turvey dann auf Platz 13, beide übrigens noch schneller als Jean-Éric Vergne oder Sam Bird zum Beispiel, damit man das mal einordnen kann. Also die Nios haben mir von der Performance her ganz gut gefallen. Gary Paffett und Alex Lynn leider keine gute Runde. Die lagen nur auf den Plätzen 17 und 19. Und dann kam José María López. Erster Sektor absolute Bestzeit. Zweiter Sektor absolute Bestzeit. Und dann hat sich der gute Pechito aber mal ordentlich vertan und ist einen Notausgang gefahren. Und hat seine Runde daher weggeworfen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass es für ihn für die Super Bowl gereicht hätte. To finish first, you have to finish first, sagt man im Englischen. Um Erster zu werden, muss man zuerst mal ankommen. Ist ihm im Qualifying nicht gelungen und deshalb stand für ihn nur eine Minute 7er Rundenzeit zu Buche und was dann im Endeffekt dann das Ende des Feldes bedeutet hat.
Klassischer Fall von zu viel gewollt, ne?
Ja. Vor allem nach den super Sektorenzeiten in Sektor 1 und 2 war das überhaupt nicht notwendig gewesen. Da hätte er ruhig früher bremsen können. Es hätte wahrscheinlich immer noch zur Super Bowl gereicht, auch wenn er da 1-2 Zehntel dann nochmal langsamer gewesen wäre als das Optimum.
Für die Super Bowl hat es leider auch für seinen Teamkollegen nicht gereicht, ne? Maximilian Günther,
ganz knapp.
Fabelhafte Runde, tadellos gefahren und am Ende hat es ganz knapp nicht gereicht. Platz 7, immerhin, also dafür muss man, also das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, dass er im Dragon, der ja eigentlich jetzt nicht unbedingt underpowered ist oder sowas, aber Dragon ist jetzt nicht zwingend ein Kandidat für gute Positionen. Aber auf einer Runde scheint es zu laufen, spätestens seit Rom, wo sich sowohl Günther als auch López schon ganz gut angestellt haben. Am Ende fehlte eine Hundertstel Sekunde auf den Einzug in die Super Bowl. Am Ende 7. im Ergebnis des Qualifyings. Durchaus respektabel, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
So, und dann ging es ins wichtige Super Bowl Shootout.
Ja, richtig. Die Teilnehmer, wir haben sie ja eben schon kurz genannt. In der Reihenfolge, Moment. Felipe Massa, Jérôme D'Ambrosio, Robin Freins, Sebastian Buemi, Pascal Wehrlein und als letzter Oliver Rowland. Massa hat angefangen, hat keine gute Rundenzeit hingelegt, war etwa eine halbe Sekunde langsamer als in seiner normalen Qualifying-Runde. Jérôme D'Ambrosio war dann schneller. Als nächstes kam Robin Freins, der war noch schneller. Ja, dann Sebastian Buemi hat sich ein paar Tausendstel vor Freins geschoben. Alle waren aber allerdings langsamer als in ihrer Qualifying-Runde. Dann kam Pascal Wehrlein, hat ordentlich einen rausgehauen. Hatte dann, glaube ich, 3,5 Zehntel Vorsprung auf Buemi. Und dann war jetzt die Frage, entweder Rowland oder Wehrlein auf Pole. Und Oliver Rowland hat auch eine richtig gute Runde hingelegt. Allerdings hat es nicht ganz gereicht, um Wehrlein zu knacken. Und damit Pole Position für Pascal Wehrlein.
Der erste Fahrer, der es zweimal in dieser Saison schafft.
Hast das dachten gedacht. Zumindest alle. Genau.
Tja. Warum habe ich das nur gedacht?
Ja, das haben wir, glaube ich, alle gedacht, ne? Also ich habe mir das angeguckt. so vom Fernsehen her und so und dachte, oh cool, spannend, hier, interessant, gute Runde, wow, ganz schön schnell, denn er war ja letzten Endes, was, 2 Zehntel fast, ja, 1,5 Zehntel schneller als Roland am Ende, letzten Endes und das war natürlich dann schon wie, so dieser typische Mahindra-Moment, also ich einmal Wehrlein als deutscher Fahrer auf der Pole, da hast du natürlich schon Bock, man erinnert sich an Mexiko, vielleicht schafft das ja diesmal bis zum Ende, bevor der Akku leer ist und so und da fiebert man schon gleich mit und man fiebert halt immer einfach doppelt mit, weil die Kamera immer auf Dilbert Gil geht, der immer so mit der Faust auf die Brust schlägt und immer so einfach so ganz krass mitfiebert und ich mag den so, der ist immer so sympathisch und der geht immer so mit und der hat immer irgendwie so einen Stein im Brett bei mir und da habe ich mich dann sehr gefreut. Und dann habe ich das ausgeschaltet und habe gedacht, ja gut, jetzt ist ja erstmal Ruhe bis zum bis zum Rennen nachher, machst dir mal schön Kaffee. Und dann kam irgendwie bei uns im WhatsApp-Chat dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie es formuliert war, aber ich fasse es mal zusammen mit, ach du Scheiße, ich mach schnell eine KM, also hier Kurzmeldung, ne? Und da habe ich gedacht, Moment, was habe ich jetzt hier schon wieder verpasst, was ist da los? Und da stand er eben zur Debatte, ob man wohl dem Herrn Wehrlein seine Qualifying- und oder Superpole-Zeit aberkennen würde. War da noch nicht ganz sicher, wurde dann schon hier von den E-Formalisten alles vorbereitet und tatsächlich, der Pascal und auch Jerome D'Ambrosio wurde die Qualifying- und Superpole-Zeit aberkannt, weil sie nicht ausreichend Druck auf den Reifen hatten. Ne? Minimum war vorgeschrieben 1,6 Bar und gemessen wurden bei den Autos irgendwas zwischen 1,47 und 1,56 Bar, was wohl weniger ist als 1,6 Bar. Und damit mussten die beiden dann von den Startplätzen 21 und 22 statt für Pascal Wehrlein eben Leader of the Pack ins Rennen gehen. Also mega ärgerlich.
Ja. Und nicht das erste Mal, dass sowas passiert in der Formel E. Also Audi war da ganz groß drin schon mal. Auch Mahindra hat sowas, glaube ich, schon mal gehabt. Ich glaube sogar dieses Jahr hatten die nicht das irgendwie sowas, irgendwie Santiago irgendwie, da gab es doch auch eine Geschichte. Wobei, das waren die Bremsen. Da fing das an mit den Bremsen und dem Druck und ach, also einen komischen Quatsch. Aber Mahindra hatte meiner Meinung nach sowas auch schon mal. Es sind natürlich die Basics, aber was soll die Rennleitung machen? Ich habe danach sowohl unter unseren Lesern ganz viel gelesen, als auch in den sozialen Netzwerken. Oh, warum wieder Formel E? So lächerlich. Immer passiert das. Das, also kann man doch nicht ernst nehmen. Es ist natürlich super ärgerlich. Da bin ich noch dabei. Andererseits, was soll die Rennleitung, was sollen die Kommissare denn da machen, ne? Es sind halt die Teams, die da zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Das wäre ganz genauso in der DTM Formel 1 WEC oder im ach, keine Ahnung, in der britischen GT4 Ginetta Cup oder sowas.
Bin ich mal Regeln hier im Game gefahren. Regeln sind Regeln, genau. Und ich glaube, also wir hatten ja diese Diskussion schon ein paar Mal. Es gab ja auch schon ein paar Mal wirklich harte Entscheidungen. Und gerade bei solchen Dingen wie Reifendruck oder sowas. Ich meine, man sieht ja den Effekt. Ne? Das eine oder andere Zehntel lässt sich mit weniger Luft und mehr Grip lässt sich das einfach rausfahren, selbst auf so einer kurzen Strecke. Und dann, es gibt einfach keine Alternative zur festgeschriebenen Strafe. Da muss man auch nicht drüber diskutieren. Also ich finde es auch schrecklich, aber die Schuld ist tatsächlich weniger im Reglement zu suchen als bei den Teams, die es auf gut Deutsch halt einfach verkackt haben an der Stelle.
Ja, das ist sicher richtig. Es war mal wieder sehr ärgerlich und auch wenn Pascal Wehrlein nachher bemüht war, das so darzustellen, dass es daran gelegen hat, dass die Temperaturen so kalt war und dass er als einer der letzten Fahrzeuge kontrolliert wurde. De facto ist es so, dass bei allen anderen 20 Fahrzeugen der Reifendruck mindestens 1,6 Bar betragen hat, bei den beiden Mahindras nicht. Und damit ist das für mich ganz klar ein Fehler, den das Team begangen hat. Zu wenig Druck reingemacht und muss natürlich sagen, das ist natürlich auch was Performance bringt. Ne? Der ein oder andere mag jetzt vielleicht denken, wieso bringt es was, wenn zu wenig Druck in den Reifen ist? Man soll doch möglichst viel Druck drin haben. Das ist richtig, denn mit weniger Druck erhöht sich zwar der Rollwiderstand, allerdings haben die Reifen auch deutlich mehr Grip und hilft ihnen doch deutlich besser, aus den Kurven rauszukommen und höhere Kurvengeschwindigkeiten zu fahren. Deshalb versucht man im Rennsport den Reifendruck so gering wie möglich zu halten. Man nimmt dann halt in Kauf, dass der Reifen etwas weniger gut rollt, etwas mehr Rollwiderstand bietet. Das heißt, die Höchstgeschwindigkeit auf der Geraden vielleicht ein bisschen niedriger ist. Aber wenn man deutlich schneller durch die Kurven kommt, ist das ein Nullsummenspiel. Da hat man einen viel größeren Vorteil in den Kurven als einen Nachteil auf der Geraden.
Genau. Und dadurch, dass der Vorteil halt unter Umständen eklatant ist, ist man deshalb auch immer hart am Limit. Und dann kann das schon mal schnell passieren, dass man eben knapp drunter ist, ne? So ist das
man,
halt.
Man muss auch dazu sagen, dass das, gerade weil es ja schon mehrmals passiert ist, wirklich gang und gäbe ist. Ne? Ja. Die Fahrzeuge machen dann auf ihre Ausrollrunde, nachdem sie ihre schnelle Zeit gesetzt haben, eben weiter mit Vollgas und lenken ein bisschen mehr ein und treten auf die Bremse und geben gleichzeitig Gas. Einfach, dass die Reifen, obwohl dadurch, naja gut, dadurch reiben sich vor allem die Bremsen ab und werden dabei warm. Aber sie versuchen einfach, umso mehr Temperatur in die Reifen reinzukriegen. Denn bei warmer Temperatur dehnt sich Luft aus und deswegen ist mehr Druck auf dem Reifen am Ende. Und damit wird kalkuliert und die Teams kalkulieren das ebenso ein, dass die Reifen am Start der Runde weniger Druck haben, dass die Fahrer dann sehr aggressiv fahren und der Druck damit steigt. Und wenn dann gemessen wird, ist alles cool und dann rollen sie das Auto zurück und dann ist der Druck wieder wie am Anfang, nämlich unter dem Richtwert von 1,6 bar in diesem Fall. Und naja, bei Wehrlein hat es eben nicht gereicht, auch bei der Messung schon, dass der Druck im Reifen da 1,6 bar betragen hat. Bittere Geschichte, allerdings so sind die Regeln eben. Und von Platz 1 auf 22 natürlich eine tolle große Schlagzeile, aber gerade weil Wehrlein so viel Pech in diesem Jahr mitgenommen hat, dann eine wirkliche Glanzleistung, wie das einer unserer Leser auf der Webseite ausgedrückt hat, und dann chancenlos auf dem letzten Startplatz. Ja, was soll man sagen? Es ist natürlich schade, aber es ist eben so im Regelwerk festgeschrieben.
Ja, und am Ende sind es die harten Lektionen, die dir im Gedächtnis bleiben. Ne? Also, ja. Okay, ich meine, das eine oder andere Team hat vielleicht den einen oder anderen Fehler das ein oder andere Mal schon gemacht und auch öfter als nötig. Aber letzten Endes ist das wahrscheinlich so ein Ding, das beim nächsten Rennen in Monaco dann auf der Liste steht, wo es dann gilt, darauf zu achten, dass man vielleicht doch lieber 0,1 drüber ist als 0,1 drunter unter dem Limit, und die kriegen das dann schon hin. Da sind natürlich dann auch die Voraussetzungen wieder anders. Da ist ja immer der Himmel blau. Nee, stimmt natürlich nicht. Aber ne, wahrscheinlich ist es schon wieder etwas wärmer und frühlingshafter dort, und dann ist es auch wieder alles anders und die Strecke ist anders. Und ich glaube, da ist schon auch mehr Herausforderung dahinter, als man von außen so sieht. Und klar, das macht eine große Schlagzeile, aber eigentlich gibt es viel zu viele andere Sachen, über die man reden könnte, wo man auch gar nicht über alles weinen muss. Denn eigentlich ist es doch alles ein ganz feiner Sport. Und deswegen schauen wir jetzt mal kurz, wie denn tatsächlich die Startaufstellung ausgesehen hat. Denn die spiegelt ja jetzt nicht die Superpole-Ergebnisse wider. Denn auf Startposition 1 der Nissan von Oliver Rowland und direkt daneben der Nissan vom Teamkollegen Buemi. Und ich erinnere mich, dass am vergangenen Wochenende, den Ostersonntag, als wir die Vorschau auf den Paris-GP gemacht haben, der Tobi W. meinte, also die Nissan sehe ich ganz weit vorne. Das würde mich schon überraschen, wenn die nicht da vorne mitmischen könnten. Ich meine, sowas in der Art hätte er gesagt, stimmt?
Genau, das hat er gesagt.
Und dann stehen die einfach auf Platz 1 und 2. Jetzt würde ich mal hier einfach davon absehen, zu hinterfragen, ob da höhere Mächte am Spiel sind beim Tobi W., denn ich gehe mal davon aus, sind es nicht. Auf Platz 3, Robin Freins, auf Platz 4, Felipe Massa, auch sehr weit vorne platziert, und dahinter, wow. Dahinter Max Günther im Dragon, das muss man auch immer betonen, 5. Startplatz im Dragon, Max Günther. Ne? Und dahinter der erste Tachita mit André Lotterer und dahinter die beiden Audis mit Abt und Di Grassi und dahinter noch andere. Ne? Der andere, der amtierende Meister der Formel E mit seinem Tachita, er ist auf Platz 12 und der Bird auf Platz 13, Da Costa auf Platz 14 und ich hatte auch gesagt, BMW, ne? Habe ich gedacht, könnte auch weiter vorne mitmischen. Die sind jetzt hier Da Costa auf 14 und Sims auf 16 gestartet. Also das war irgendwie nix. Da hat der Tobi W. doch wieder das bessere Näschen gehabt, fürchte ich. Naja gut. Und dann ging's ins Rennen und zwar hinter dem Safety Car. Und ich so, was? Wie kam jetzt das mit dem Safety Car zustande? Was war jetzt da schon wieder los? Also ich meine so, es hat geregnet vorher, haben wir alle gesehen, aber das kann nicht der Grund gewesen sein für einen Safety Car Start, oder?
Doch, genau das ist der Grund gewesen. Geregnet hat es, hatte ich ja schon eben kurz in der Pre-Show angesprochen, zwischen Qualifying und Rennen, da war gerade das Rennen der Jaguar IPSE Trophy. Der Timo und ich sind dann auch ganz schnell wieder zurück ins Media Center gegangen, um nicht einen ganz nassen Pelz zu bekommen.
Das Rennen wurde sogar abgebrochen, ne? Das E-Trophy-Rennen vor lauter Regen und Sturm und Hagel wurde das abgebrochen.
Ja, das ist genau richtig. Ja, ein paar Minuten vor dem Ende wurde dann gesagt, nee, jetzt ist gut.
Das genau. Hätte man auch nach den ersten paar Minütchen sagen können. Aber sowas darf man ja nicht aussprechen.
Nein, wie gesagt, es hat tatsächlich geregnet, hat dann, ja, der Regenschauer war relativ kurz, Viertelstunde, 20 Minuten, dann ist es wieder abgetrocknet. Die Formel E hat dann allerdings einen bemerkenswerten Präzedenzfall geschaffen, so möchte ich es mal ausdrücken. Und zwar sind dann mehrere Fahrer im Bereich der Startaufstellung gewesen. Dazu muss ich kurz sagen, das Dummy Grid, also da, wo die Autos sich aufstellen, war da, wo die Ziellinie ist, auf Höhe der Boxengasse. Gestartet wurde allerdings 200 Meter weiter vorne auf der Strecke, weil es im Bereich der Ziellinie zu eng ist, ist man einfach auf die nächste Geraden gegangen, zwischen Kurve 2 und Kurve 3. Und da wurde gestartet und gesagt, da sind ein paar Fahrer zu Fuß hingegangen und haben sich angeguckt, wie denn da die Bedingungen sind. Und die haben gesehen, dass die Sonne wieder geschienen hat, allerdings durch die Bäume am Streckenrand nur eine der beiden Seiten tatsächlich trocken war und die andere war noch richtig nass. Und daraufhin haben die Fahrer sich untereinander besprochen und auch mit dem Rennleiter Scott Elkins diskutiert. Man war der Meinung, dass es nicht fair gegenüber den Fahrern wäre, die auf der rechten Seite starten müssen, dass man von da einen stehenden Start durchführt. Wie gesagt, ist das allererste Mal, dass ich gehört habe, dass sowas tatsächlich gemacht wurde. Finde ich sehr bemerkenswert, dass man nicht aus Sicherheitsgründen, sondern aus Fairnessgründen sagt, dann machen wir gar keinen normalen Start, sondern starten hinter einem Safety Car. Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich sagte zum Timo, als die Entscheidung kam, das war 3 Minuten vor dem Start, also relativ kurzfristig wurde das entschieden, ich habe zum Timo wortwörtlich gesagt, ich befürchte, das wird das langweiligste Rennen der Gen 2-Geschichte.
Aber das ist auch schön, dass du ein bisschen Menschlichkeit beweist, indem du doch nicht immer recht hast.
Ja, definitiv. Und ja, wie gesagt, ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn es komplett trocken geblieben wäre, dann wäre auch die Spannung überschaubar gewesen. Aber so sollte es ja nicht bleiben.
Nee, auf keinen Fall. Naja, nachdem das Safety Car dann die Strecke verlassen hatte und das Rennen losging, ist auch nur ganz kurz nichts passiert, denn der in Führung liegende Nissan-Pilot Oliver Rowland, das habe ich jetzt fast so gesagt, wie ihr das in einem Artikel schreiben würdet, fällt mir gerade auf, hat dann nämlich kurz eben nach der Freigabe des Rennens sein Auto schon in die Techbo-Barriere geparkt, also richtig so reingeparkt. Und Buemi konnten erstmal andere vorbeigehen, weil ja alle direkt hintereinander unterwegs gewesen sind. Damit war Buemi dann der Führende und Robin Freins ist auch schön dran geblieben und hat dann relativ zeitnah versucht, sich einen ersten Attack Mode zu holen, um eben gleich Jagd zu machen auf Buemi und ihn dann zu überholen. Die Spezialität dieses Mal beim Attack Mode war ja, man verliert nicht gerade viel Zeit, wenn man sich den holt. Ne? Also da kann auch der Verfolger relativ nah dran sein und man kann trotzdem noch davor bleiben.
Ja, das stimmt. Es war allerdings noch ein bisschen anders geplant. Ursprünglich hätte die Attack Zone, wird es genannt, mitten auf der Geraden sein sollen. Also da hätte man tatsächlich komplett ohne Zeitverlust einfach nur rechts rüberfahren können und drüber und aktivieren. Das fand die Formel E im Nachhinein dann nicht so gut und sie haben es dann doch relativ an den Anfang der Geraden gepackt, sodass man langsamer durch die Kurve fahren musste, nach innen abbiegen und was hat man verloren? Eine halbe bis dreiviertel Sekunde etwa. Ja.
Ja, ich glaube, man hat zwar nicht viel Zeit verloren, das war aber auch so schwieriger zu aktivieren, als wenn man es mitten auf die Gerade gelegt hätte. Ne? Also das wäre schon sehr einfach gewesen.
Zum einen das, zum anderen hat man tatsächlich jetzt auch ein bisschen was an Zeit verloren und das sollte ja tatsächlich dann noch später eine Rolle spielen. Dass man in der Kurve, was ist Kurve 8, dann doch ein wenig langsamer machen musste.
Ja, genau, aber das, wo du gerade später gesagt hast, habe ich gedacht, okay, später, was meint er denn jetzt? Das war doch jetzt doch gleich dann auch schon so eine Freiens-Boemi-Geschichte, ne?
Genau,
wo richtig. Wo das passiert ist, nämlich. Also, wenn ich das richtig notiert habe, hat Freiens es beim ersten Mal nicht geschafft, in den Tech-Mode zu aktivieren.
Richtig.
Hat offensichtlich nicht alle Kontaktschleifen überfahren, so wie es sich gehört. Und nachdem er ihn dann hatte, hat Boemi, der vor ihm gefahren ist, gleich auch die Attack Zone überfahren, um eben die Führung nicht zu verlieren. Denn Freiens war ja sehr nah dran, da war einfach komplett absehbar, dass der relativ schnell würde dran vorbeigehen können. Und als Boemi sich den Attack Mode geholt hat und eben in der Kurve langsamer werden musste, um ihn ausgangs der Kurve zu erwischen, ist nämlich genau der Freiens ihm dabei ins Heck gefahren. Und ab da fing nämlich das große Zittern an, zumindest für Freiens und die Virgin-Leute, ob nämlich seine Frontpartie, beziehungsweise die Frontpartie von seinem Auto, um genau zu sein, halten würde bis zum Ende des Rennens, denn da war schon ein ordentliches Gewackel am Start. Also die sind ja ohnehin relativ flexibel aufgehängt, die Teile, aber das hat eigentlich die ganze Zeit ausgesehen, als würde demnächst etwas Größeres abfallen vom Fahrzeug, ne?
Ja, glücklicherweise ist es nicht so gekommen. Der Zwischenfall war, glaube ich, in Runde 7. Was man allerdings nicht gesehen hat, was mir Sebastian Buemi nach dem Rennen erzählt hat, ist, dass Robin Freiens ihm am rechten Hinterreifen getroffen hat, und zwar genau an der Stelle, wo an dem Hinterreifen das Ventil ist. Und er hat im Endeffekt durch die Berührung hat der Gummi sich auf der Felge gedreht und dabei ist das Ventil abgeknickt. Und da hatte er anschließend einen schleichenden Plattfuß. Das ging noch 4 Runden gut und dann war so viel Luft aus dem Reifen entwichen. Da war er mit Sicherheit unter 1,6 Bar.
So weit, dass er es gemerkt hat beim Fahren.
Ja, Und ja, Boemi ist dann an die Box gekommen, nachdem er zuerst Freiens und ich glaube dann auch noch 2, 3 weitere Fahrer hat überholen lassen müssen. Genau. Ist in die Box rein, hat einen neuen Reifen sich abgeholt und vor lauter Ärger nicht den Speedlimiter in der Boxengasse gedrückt. Ist mit 62 km/h geblitzt worden und bekam dann noch eine Durchfahrtsstrafe.
Tja. Das
Rennen für den zweiten Nissan.
Tja, wie sagt der französisch sprechende Schweizer? Le Cac du Luxe? Oder Deluxe de la Cac, je nachdem, aus welchem Kanton man stammt.
Oh, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Das heißt, Freiens hat dem quasi das Ventil aufgedreht. Nicht den Reifen aufgeschlitzt, sondern ganz regelkonform das Ventil aufgedreht.
Ganz regelkonform.
Und ja, ist tatsächlich so gewesen, wie gesagt.
Das ist ja unglaublich.
Der Reifen hat sich auf der Felge ein bisschen bewegt und dadurch ist das Ventil abgeknickt und da ist nach und nach Luft entwichen.
Das gibt's doch nicht. Das kann man sich doch nicht ausdenken, sowas.
Unfassbar.
Da fährt er mit, was weiß ich, vielleicht 90 km/h da um die Kurve 9 am Ausgang und dann triffst du genau die Stelle, wo das Ventil ist.
Richtig.
Das ist unfassbar. Das kannst du dir nicht ausmalen. Ja, hier.
Dann hatten wir aber einen neuen
Nissan Runde. Beide ausgefallen. Also, das ist ja Katastrophenrennen für die, ne? Erst aus der ersten Startreihe gestartet, alle zwei. Mhm. Und dann alle zwei Ausfall. Roland weiß noch nicht so recht, was da der Grund war für den Verbremser. Ich habe ja wieder die böse Vermutung, dass das gleiche Problem sein könnte, was Buemi in Santiago hatte und in Sanya noch dazu zweimal im Training und im Qualifying damals, was mit deren Doppelmotor zusammenhängt und mit dem damit verknüpften Bremsen und dem Motorbremsen. Wird die Zukunft zeigen. Nach dem Rennen wusste Roland das noch nicht. Dann eben der schleichende Plattfuß bei Buemi. Oh, Katastrophenrennen für Nissan, die jetzt den nicht einen Totalausfall gehabt haben. Es wäre das dritte Rennen ohne Punkte gewesen. Durch die Pole Position nehmen sie dann doch noch 3 Zähler mit und halten sich damit gerade so vor Jaguar in der Meisterschaft. Allerdings verlieren sie auch, Punkte verlieren tun sie nicht,
das wär's
im Vergleich noch zu Venturi, die vor ihnen sind. Aber es ist einfach ärgerlich für Nissan. Und dann, wie Tobi richtig sagt, hatten wir einen neuen Führenden, und zwar Robin Freins.
Richtig. Noch kurz zu Buemi. Wir hatten ja auch letzte Woche, oder was, ich glaube, es war sogar schon vorletzte Woche, hatten wir ja die Performance-Analyse über die erste Saisonhälfte veröffentlicht. Und über alle Sessions gesehen ist Sebastian Buemi mit Abstand der konstanteste und schnellste Fahrer. Ja, das heißt, der ist in jeder Session von seinen Rundenzeiten her ganz, ganz vorne mit dabei, hat aber jetzt nach dem 8. Rennen gerade mal einen 5., einen 6. und 2 8. Plätze auf der Habenseite. Also, ja, das ist ganze 30 Punkte hat er gesammelt jetzt zu diesem Zeitpunkt nach knapp 2/3 der Saison. Das ist natürlich sehr enttäuschend dafür, dass er eigentlich auf dem Papier mit das schnellste, wenn nicht sogar das schnellste Auto hat.
Tja, da bin ich mal gespannt, was da am Ende noch draus wird.
Ein Jahr zum Vergessen bisher.
Nicht so nice. Gefreut hat sich, glaube ich, aber währenddessen der Ilotti, der nämlich von seinem Startplatz 6 hinter Freins auf Platz 2 gelandet ist in der Zwischenzeit, ne? Und sich jetzt dann anschickt, um die Pole zu kämpfen. Stimmt gar nicht, um den Sieg zu kämpfen. Mit der Pole war gelaufen, da war nicht mehr viel zu holen für Lotterer, aber um den Sieg galt es zu kämpfen, ne? Und dann, liebe Freunde, ging es richtig rund. Ja, halbe Stunde noch zu fahren und der Mörder-Hagelsturm bricht los. Und zwar so sehr, dass ich kurz überlegt habe, ob das hier so eine Bildstörung ist, wie man sie früher bei Röhrenfernsehern hatte, wo dann so, weißt du, so Schnee im Bild,
Schnee,
wo du gar nicht mehr viel siehst, außer weißen Flecken und alles irgendwie komisch ist. Ich habe das schnell gegoogelt, habe gesehen, nee, kann nicht sein, bei LCD-Fernsehern passiert das nicht, muss was anderes sein. In dem Moment hieß es Full Course Yellow und da wurde dann nur noch mit 50 gefahren und ich glaube, das war schon fast das höchste der Gefühle bei dem Wetter, das da los war. Allerdings war es auch relativ schnell wieder vorbei, denn nur wenige Minuten später wurde da schon wieder freigegeben, ne? Wie war das? Wie war das im Mediacenter-Zelt? Hattet ihr ein bisschen Angst um eure Fashion Haare oder?
Das Mediacenter ist in Paris kein Zelt, wie der Tobi schon angedeutet hat, sondern
das ist ein, war noch nie da.
Es ist ein Seitenflügel vom Armeemuseum, das direkt am Invalidendom ist. Also das ist dann ein richtiges Gebäude. Wir haben drinnen natürlich nicht ganz so viel mitbekommen vom Regen, aber was wir auf jeden Fall sehen konnten, ist, dass der Himmel sich doch sehr, sehr verdunkelt hat und dass dann, wie sagte ein englischsprachiger Kollege neben mir, it's raining cats and dogs.
Mhm. Ekelhaft. Dann habe ich festgestellt, dass Mitch Evans mit einem Schaden an die Box gegangen ist. Was ich nicht mitbekommen habe, ist, was er eigentlich für ein Problem hatte. Wer weiß es?
Hat sich verbremst, die Tech-Pro-Barriere mitgenommen und sich dann eine neue Front abgeholt.
Ah, verstehe. Auch der Dillmann hat
Bitte? Aber da war er nicht der Einzige, nein.
Genau, auch Tom Dillmann zum Beispiel ist sowas passiert, der mit dem rechten Vorderrad an die Mauer angefahren ist und dann aufgeben musste. Und auch Massa hat sich ohne Feindkontakt, wie man so schön sagt, gedreht. Und in Kurve 3 gab es dann noch Kollisionen mit Sam Bird und Jerome D'Ambrosio. Wie das genau sich zugetragen hat, entzieht sich gerade auch meinem löchrigen Gedächtnis. Aber der Tobi W. weiß es bestimmt.
Genau, in Kurve 3 war es besonders rutschig, besonders schwierig. Haben wir auch gleich noch eine Aussage zu. Würde ich sagen, nach dem Rennen dann hören. Mhm. Sam Bird hatte sich schon selber ein bisschen verbremst, hat dann einen weiten Bogen gefahren, um nicht in den Notausgang fahren zu müssen. Und genau das Gleiche ist D'Ambrosio auch passiert, der ein paar Meter weiter hinten fuhr. Da ist dann Bird in die Seite gekracht und hat Bird auf die Art und Weise in die Tech-Pro-Barriere geschoben. konnte aber selber durch den Kollision auf der Strecke bleiben, hat ihm im Nachhinein auch eine Strafe eingebrockt, nämlich 3 Startplätze zurück in Monaco. Das war allerdings nicht das Einzige, sondern wenige Meter hinten kam es zu den nächsten Kollisionen. Ja, Oliver Rowland war ja bis ans Ende des Feldes zurückgefallen, war dann dabei, eine gute Aufholjagd zu starten, hatte schon, glaube ich, 4 Plätze wieder gut gemacht, war jetzt dann, glaube ich, 16. Hat sich dann auch ein bisschen vertan und ist so richtig ordentlich in den Alex Sims im BMW reingebrettert, der sich komplett um die eigene Achse gedreht und anschließend mit Schmackes in die Tech-Pro-Barriere eingeschlagen hat. Die dahinter fahrenden Fahrer mussten dann nochmal abbremsen. Van Dorn war das nämlich, der Roland ausweichen wollte. Der wurde dann von Lopez hinten getroffen. Der hat ihm dabei die rechte Hinterradaufhängung verbogen. Van Dorn musste dann an die Box und hat das Rennen aufgegeben. Das war nicht mehr zu reparieren in der Kürze der Zeit. Weil es gab nur eine Full Course Yellow und keine rote Flagge. Womit manche Leute gerechnet haben, die letzten Formel-E-Rennen sich angeguckt hatten.
Ja, das war schon ein bisschen erstaunlich. Es gab keine rote Flagge in diesem Rennen, an diesem Rennwochenende. Aber an dieser Stelle ist wichtig, dass wir mitzählen. 2. Full Course Yellow Session. Lukas Di Cazzi, pass gut auf. Merkt dir, 2 im Sinn. Ja, schön aufpassen. Wie geht's weiter? Tobi Bierchen, bist du noch bei uns?
Ich bin noch bei euch, ja.
Rennen wird wieder grün, ne? Und dann passiert schon quasi das nächste Unglück.
Quasi die nächste Kurve eigentlich, ja. Ausgangs der, es war Kurve 2, der Rechtsknick vor der Startgeraden. Die Strecke war zu dem Zeitpunkt halt, wie gesagt, immer noch nass. Ging es direkt weiter mit dem nächsten Dreher, Felipe Massa war es, der sich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bis auf Platz 4 oder 5 nach vorne gekämpft hatte. Im Positionskampf ein bisschen eilig auf dem Gas gewesen und dreht sich eben auf der Startgeraden in die Mauer und wenig später, wenige Meter weiter vorne eigentlich, vielleicht 3 Sekunden später, ausgerechnet der nächste Venturi, der sich verbremst und beim Überholmanöver in die Mauer geht, nämlich Eduardo Mortara. Der versuchte sich da gegen Maximilian Günther. Und am Ende landete Mortara in der Mauer. Massa verlor 3 oder 4 Plätze beim Drehen. Also auch wieder wirklich, genauso wie bei Nissan eigentlich, Katastrophenszene für Venturi. Im Fernsehbild wurde dann ganz schön eingeblendet, wie die Teamchefin Susie Wolf dann mit dem Kopf dasteht und ihn schüttelt. Mhm. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Es ging auch nicht gut weiter. Dann war Massa in der Auslaufzone kurz, dann wurden noch ein paar Minuten gefahren, Mortara, der, weitere Plätze nach hinten gerutscht ist, war dann auf einmal im Positionskampf mit Alex Lynn im Jaguar verwickelt. Die beiden sind dann auch aneinander geraten in Kurve 13. Mortara, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Kurve 13, das ist der kleine Linkknick, bevor es in die letzte lange Rechtskurve geht, für diejenigen, die dieses Streckenlayout gerade nicht so im Kopf parat haben. Da kann man einfach nicht überholen. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Einfach silly, wie der Engländer sagt. Es ist einfach dumm, da ein Überholmanöver zu setzen, sagen wir es so.
Er nannte es ein bisschen optimistisch.
Ein Euphemismus.
Ja, sehr optimistisch, Herr Mortara. Die beiden geraten eben so aneinander. Dann landen beide in der Mauer. Mortara rutscht mit seiner Front unter das Heck von Lynn. Ähnlich wie zuletzt in Rom bei Paffett und Lopez und vor allem Wern, der dann hinten drauf saß. Ich weiß nicht, was Mortara da geritten hat. Und das führte dann dazu, dass zum Beispiel Evans in den Ausgang gehen musste und seinen Jaguar auch noch gewendet hat. Bird war es dann auch noch. Und letzten Endes führte es zur dritten Full-Course-Yellow-Phase dieses Rennens, was dann während der Bergungsarbeiten zu einem ersten Safety-Car wurde.
Hm. Der Unterschied für die, die es nicht so richtig häufig schauen und denen es vielleicht im Moment gerade nicht so klar ist, Full-Course-Yellow heißt, alle bleiben, wo sie sind. Das heißt, alle fahren weiter an der Position mit den Abständen, die sie vorher hatten, bloß mit 50 km/h. Safety-Car neutralisiert das Feld. Also alle kommen wieder zusammen, letzten Endes. Ne? 2 Minuten vor Rennende sind wir dann schon angekommen. Da wurde dann das Safety Car wieder reingeholt, das Rennen wieder aufgenommen und dann konnte man die Sekunden an 2 Händen abzählen, als der nächste schon wieder in der Mauer steckt. Man fasst es einfach nicht, oder?
Ja, das war dann hat wirklich nicht lange gedauert, bis dann wieder Kurve 3 war es. Jerome D'Ambrosio, der sich von Startplatz 21 mittlerweile auf Platz 8 vorgearbeitet hat, der dann auf der Außenseite Antonio Felix da Costa überholen wollte im Kampf um Platz 7, hat sich ein bisschen vertan, rutschte in die Tech-Pro-Barriere und unser aller Freund José María López hat sich an der gleichen Stelle vertan und krachte ihm dann ins Heck. Damit war das Rennen im Endeffekt für die beiden verendet. Beendet, genau. Und große Überraschung, es gab die vierte Full Course Yellow.
Nein.
Doch.
Ach. Oh.
Ich mag uns. Ich finde uns sympathisch.
Wenigstens einer, das ist doch schon mal gut. Ja, und dann war das Rennen quasi vorbei, ne? Also wir fahren ja 45 Minuten plus eine Runde und in dieser plus einen Runde war dann die Full-Course-Yellow-Phase beendet. Es wurde nochmal kurz das Rennen freigegeben. Vorne veränderte sich erstmal gar nichts und Tobias korrigiert mich. Ich glaube, hinten ist auch nichts mehr passiert, was irgendwie große Platzwechsel beinhaltet hätte und letzten Endes wurde dann Robin Freins der Sieger des 8. Rennens und zwar der 8. verschiedene Sieger im 8. Rennen der Formel E Saison 2018-2019. Herzlichen Glückwunsch, continues. Robin!
Timo würde jetzt sagen, Chapeau.
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 Was da auch ganz hervorragend zu diesem französischen Rennen passt, Chapeau.
Genau.
Da sagt man das wahrscheinlich täglich. Chapeau, Baguette, Zigarette.
Ja. Ja.
Aus dem 8. Land der 8. Sieger übrigens.
Das
ne?
auch noch.
Genau, richtig.
Nicht aus mehr das 8. Team, weil Virgin hatte ja schon mit Bird gewonnen in Marrakesch, 2. Saisonrennen, aber immerhin die 8. Nation.
Nein.
Und zu diesen.
Jerome D'Ambrosio hat in Marrakesch gewonnen.
Ach so, dann Fail. Hat Bird natürlich in Santiago gewonnen. Da hat Bird natürlich in Santiago gewonnen. Unter diesen 8 Nationen ist Deutschland noch nicht vertreten. Aber wenn ich mir anschaue, André Lotterer einen Punkt hinter dem Meisterschaftsführenden jetzt nach diesem E-Prix, der ist als zweiter 18 Punkte mitgenommen, Freins für den Sieg und schnellste Rennrunde 26. An der Spitze steht es jetzt 81-80 für Freins. Lotterer also in Schlagdistanz. Ich glaube, Lotterer, der ist ganz nah dran an seinem ersten Rennsieg. Daniel Abt, der
also nicht ohne, lass mich kurz unterbrechen, um noch mal kurz zu verdeutlichen, wie nah André Lotterer dran war an seinem Rennsieg.
Ich kann dir den Abstand sagen, mit dem die beiden über die Ziellinie gegangen sind.
Ja, sag mal.
Ach Mist, steht nicht mal auf unserer Seite. Mist. Oh. Nee, kann ich dir doch nicht sagen.
Och Mann, darauf wollte ich hinaus.
1,373 Sekunden. Ja, aber wollen wir nicht erstmal das Ergebnis machen, bevor wir jetzt hier die Meisterschaftsstände
da wären wir doch gleich hingekommen, Tobi. Ich wollte nur sagen, dass die Deutschen durchaus noch Chancen haben auf die 9. Nation im 9. Rennen.
Ja, okay. Ich bin gespannt.
So, aber jetzt hier Rennergebnis. Tobi, dann mach halt.
Ja. Unverschämt. Nein, Robin Freins gewinnt. André Lotterer wird schon wieder Zweiter. Genau wie vor 2 Wochen in Rom. Da kommen wir auch nachher noch zu, in einem anderen Zusammenhang. Das ist nämlich auch ganz bedeutend. Daniel Abt als zweitbester deutscher Dritter vor seinem Teamkollegen Lukas Di Grassi. Max Günther, tolle Leistung, überragendes Ergebnis, Platz 5 und 10 Punkte für den nächsten Deutschen. Auf Platz 5 drittbester Deutscher gewesen. Als nächstes haben wir dann den amtierenden Titelträger, den Jeff, der Sechster geworden ist. Antonio Felix da Costa auf Platz 7. Gary Paffett holt wieder 4 wichtige Punkte für HWA auf Platz 8. Felipe Massa trotz eines Drehers und eines Abflugs infolge eines Schubsers von Olli Törvi immer noch auf Platz 9. Ja, auch ganz gutes Ergebnis für ihn angesichts der Vorfälle, in die er verwickelt war. Und auf Platz 10 Pascal Wehrlein von Startplatz 22 gekommen.
Wahnsinn.
Wow.
Respekt. Nicht schlecht.
Schnellste Rennrunde unter den ersten 10 ging an Robin Freins. Die schnellsten Rennrunden wurden allen in den ersten 10 Runden gefahren, als es noch trocken war. Die insgesamt schnellste Runde war übrigens von Tom Dillmann im NIO, muss man vielleicht auch mal sagen. Ist auch ein Team, das wir diese Saison relativ selten weit oben in den Zeitenlisten gesehen haben. Aber der gute Dillmann nach einem Fahrfehler und Mauerkontakt hier ausgeschieden ist und nicht in die Punkte gekommen ist, ging der Punkt für die schnellste Rennrunde an Robin Freins, der damit 26 Zähler mit nach Hause nimmt und dank dieses einen Zusatzpunktes ein Punkt in der Gesamtwertung vorne liegt.
Damn, wie knapp das wieder alles ist.
Ja. Sonst würde Lotterer führen, ne?
Du kannst Fragen stellen. Moment. Das habe ich jetzt.
Wobei, nein. Stimmt.
Nee, Lotterer hat noch nicht gewonnen. Lotterer hat noch nicht gewonnen, er kann nicht führen.
Ja, stimmt.
Bei Punktgleichheit.
Stimmt, bei Punktgleichheit geht es ja erstmal zu den Siegen. Na gut. Spannend ist es, Freunde.
Auf jeden
Phil,
Fall.
Magst du die Meisterschaft mal machen?
Die Meisterschaft mal machen. Auf Platz 1 sehen wir den Pariser Rennsieger Robin Freins mit 81 Punkten. Ein mageres Pünktchen vor unserem guten alten Elotti. Und dahinter punktgleich Lukas Di Grassi und Antonio Felix da Costa. Und die beiden mit 70 Punkten. Also sie haben schon 10 Punkte Abstand auf Platz 2. Und nochmal 5 Punkte weniger hat auf dem Konto Jerome D'Ambrosio mit 65 Punkten und dahinter der amtierende Meister auf Platz 6 mit 62 Punkten. Und dann Evans und Abt und Bird und Mortara und Wehrlein und Roland und Buemi und Sims und Van Dorn und Massa, Günther, Paffett, Törvi, Lopez, Piquet. Und dann noch so ein paar unter Ferner liefen Din, Nasa, Dillmann und der Rosenquist. Ja, erinnert man sich gar nicht dran, dass er dieses Jahr schon mal gefahren ist, ne? Diese Saison. So lange ist das schon, ja.
Aber diese Saison.
Genau, dieses Jahr tatsächlich noch gar nicht. Das ist quasi der Stand der Meisterschaft, ne? Und wenn wir auf die Teams schauen, sehen wir, dass Tachita seine Gesamtführung ausbaut und jetzt 7 Punkte vor Envision Virgin Racing liegt. Das sind 142 zu 135 Punkten. Und auf Platz 3 Audi Sport Abt Schaeffler mit 129 Punkten. Die Mahindras nur noch auf Platz 4 mit 103.
Wisst ihr, was immer richtig, richtig schön ist, wenn wir Leute aus unserer Redaktion vor Ort haben?
Alles.
Alles. Und die bringen immer so schöne O-Töne mit.
Ah.
Tobi?
Ja?
Wen hast du uns mitgebracht heute?
Ich habe heute mitgebracht, weil die meisten Aussagen doch, ich sag mal, etwas überschaubar waren vom Inhaltsgehalt. Max Günther, der seine ersten Punkte in der Formel E gesammelt hat, mit Platz 5.
Ja, und wie Tobi W. so ist, hat er natürlich ausführlichst mit Max gesprochen. Sind knapp 4,5 Minuten, also vielleicht macht ihr euch schnell noch einen Kaffee und dann hört ihr euch mit uns zusammen gemütlich an, was die beiden da so palabert haben nach dem Rennen.
Funktioniert. Ja, funktioniert. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Platz 5, deine ersten Punkte. Wie würdest du das Rennen zusammenfassen?
Actionreich, also war viel los. Also alle möglichen Szenarien sind eingetreten, von ganz trocken bis damp, also zwischendrin und komplett Regen. Ja, war viel los. Also viele Zweikämpfe, hat Spaß gemacht. Als Fahrer musst du dich immer wieder auf neue Bedingungen einstellen, auch mit den Einstellungen im Auto, mit dem Rückgewinnungssystem, und das ist dann natürlich nochmal deutlich komplexer, das Ganze im Nassen zu bewegen. Hat viel Spaß gemacht und natürlich jetzt mega, dass wir mit Platz 5 belohnt worden und 10 Punkte angefahren haben.
Wie fandest du persönlich den Wechsel der Bedingungen? Zuerst ganz trocken, dann ein bisschen nass, dann wieder abtrocknen und dann ein riesengroßer Regenschauer?
Im Endeffekt ist es für alle gleich. Also man kann es selber nicht beeinflussen, du kannst nur immer wieder aufs Neue dich anpassen an die Bedingungen. Es war sicherlich nicht einfach, das ist auch der Grund, warum so viele Crashes waren, Vorfälle. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht alle gesehen, aber ich gehe davon aus, dass einige auch einfach von selber abgeflogen sind, weil es einfach so rutschig war. Und im Endeffekt schwierig, aber du musst ja genau an das Limit rangehen, aber sobald du einmal drüber gehst, dann bist du dann in der Wand.
Also das halt. Und für dich überwiegt die Freude darüber, bei den Bedingungen Platz 5 nach Hause gebracht zu haben. Muss es ja unter anderem die beiden Audis überholen lassen.
Ja, gut, ich meine, die hatten schon eine richtig starke Phase zu dem Zeitpunkt, als sie dann an mir vorbei sind. Lukas hat auch einen richtig guten Move gemacht. Ich habe zugemacht in der Spitzkehre. Und es war gerade noch eine autobreite Platz, oder er hat sie sich geschaffen. Und ist halt Formel E. Also hat er gut gemacht. Und anschließend war meine Phase richtig gut. Dann in der letzten Rennphase war dann auch, hat von hinten dann eigentlich keinen Druck mehr. Ich weiß nicht, ob Jeff da irgendwie ein Problem hatte oder ob seine Pace einfach nicht so gut war. Auf jeden Fall konnte ich mich dann am Ende sehr, sehr gut behaupten. Hätte, wäre, wenn, aber P5 ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ergebnis für uns und wichtige Punkte natürlich.
Okay. Wo bist du in 2 Wochen?
Ich weiß es noch nicht.
Welche Zeit noch raus? Oder gibt es da irgendwie eine...
Gut, die Frage, die muss ich wahrscheinlich ans Team weitergeben. Also ich habe halt versucht, meinen Job hier so gut wie möglich zu machen. Und dann werde ich die nächste Tage sehen, wie es weitergeht.
War doch die perfekte Bewerbung im Prinzip, für den Rest der Saison dann auch zu fahren, oder?
Ich habe es versucht, ja.
Wie war es denn generell, Strecke mit Sicht, mit dem Hagel und dem Regen und auch dem Grip bei der Kälte auch hier?
Ja, war herausfordernd. Das haben wir gerade eben darüber gehabt. Also bis zu einem bestimmten Punkt war es wirklich noch gut fahrbar. Dann, als dann auch wirklich das Rennen nur aufgrund der Wetterbedingungen unterbrochen wurde, das war dann schon richtig, weil wir konnten nicht mal mehr Vollgas auf der Geraden fahren, so viel Wasser war da. Und es war halt wirklich dieser Eiertanz, dass du halt ans Limit gehst, aber halt bloß nicht drüber, weil sobald irgendein Rad gestanden hat, hast du eigentlich was nur noch Passagier. Da war die Herausforderung für jeden. Und halt vor allem mit den wechselnden Bedingungen musst du dich als Fahrer immer wieder einstellen, aber halt auch mit den ganzen Einstellungen, die du halt zur Verfügung hast, dass du immer wieder da die richtigen Entscheidungen triffst, weil eine falsche Entscheidung mit Bremsballons oder allen anderen Einstellungsmöglichkeiten kann halt dann in der Wand
enden. Wir haben gesehen, in Turn 3 hat es ja ständig gekracht. Das ist ja im Prinzip jede Runde. Wie war das dann für dich, da zu fahren? Bist du da durchgekommen? Oder?
Ja, du musstest die richtige Linie finden. Also hat auch jeder Fahrer ein bisschen anders gemacht. Ich habe dann jetzt ein bisschen mehr auf der Innenseite angebremst, weil da ein bisschen weniger Bumps waren, und ich vermute mal, dass einige halt gerade im Fight dann auch irgendwo eine Bodenwelle erwischt haben und dann, wenn das Rad steht und du nicht genug verzögerst, dann geht es ja geradeaus. Also,
Mein Winter Safety Car zu starten, richtige Entscheidung? Ich weiß nicht, ob du von rechts oder links
bist. Ich glaube, für mich wäre es sogar besser gewesen, war meine Seite irgendwo in der Sonne gewesen, ja, links, ja. Im Endeffekt, ich habe es nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ich habe schon gedacht, dass es eigentlich ein normaler Start ist, weil wir sind ja davor auch schon im Regen gefahren. Aber wenn es unfaire Bedingungen waren für die Rennleitung, dann verstehe ich das auch, und dann war es die richtige Entscheidung. Also,
wann habt ihr denn die Info bekommen, dass ihr der Safety Car startet?
3 Minuten vom Start.
Alles klar, ja. Also,
war ziemlich kurzfristig.
Sehr schön. Genau. Dankeschön. Alles klar.
So viel zu verarbeiten. Eieiei.
Jo, wie man gehört hat, hat sich da auch noch der gute Robert Seiwert vom motorsportmagazin.com mit dran gehangen. Der hat das einfach ausgenutzt, dass der Max schon mal da stand und Deutsch geredet hat. Und hat einfach dazwischen gequatscht und seine Fragen gestellt.
Schönen Gruß.
Ja, Tobi. Was ich natürlich am interessantesten fand, weil ich spekuliere ja gerne über so Sachen, war letzten Endes das Fazit so in einem Halbsatz, ja, auch eine ganz gute Bewerbung, um jetzt für den Rest der Saison jetzt auch hier Formel E zu fahren für Dragon, ne? Wie seht ihr das? Was glaubt ihr, was passiert? Tobi W. und ich hatten das ja in der letzten Sendung schon mal thematisiert. Diese Wechselei von Fahrern ist für das Team sicherlich nicht optimal. Und wenn jetzt derjenige, der eigentlich nicht der Stammfahrer ist, die guten Leistungen bringt, was erwartet ihr? Was macht das Team?
Ich glaube, das Team wird mit Günther weiterfahren. Ich habe zwar gar keine Indizien dafür, außer mein Bauchgefühl. Und das sagt mir, Nasser hat keinen Bock mehr auf die Formel E nach 3 Rennen. Der mag lieber in der IMSA gewinnen. Ist auch gut so, soll er machen, der ist da gut unterwegs, hat seinen Spaß, verdient da gutes Geld, was will man mehr? Und Günther hat wirklich eine gute Bewerbung geschrieben in Paris, in Rom auch schon, hat sich von Rennen zu Rennen verbessert. Das ist vor allem wichtig, dass er von einem Rennen zum nächsten besser geworden ist. Und wenn es so weitergeht, ich meine, seine Resultate haben bisher nicht seiner Leistung entsprochen, jetzt endlich das erste Mal ein passables Resultat zu einer passablen Leistung, also nur das passende Resultat zur Leistung eingefahren. Günther hat Bock auf die Formel E, allerdings bringt Nasser mehr Geld mit. Und auch das könnte man vielleicht mal aussprechen, dass Nasser halt tatsächlich die staatliche Bank Brasiliens im Nacken hat. Und dass es da durchaus auch um Finanzen gehen könnte. Ich mag das Dragon jetzt nicht unterstellen. Nasser ist zweifelsohne ein Topfahrer, der sich in der Formel 1 recht gut geschlagen hat und wie gesagt im Sportwagen noch viel besser. Darum geht es sicherlich auch. Andererseits, es ist eine Menge Politik. Das ist vielleicht einfach der Kern, der mich so ein bisschen unsicher macht gerade. Es ist eine Menge Politik hinter den Kulissen, brodelt es bei Dragon und niemand weiß so wirklich, wo es lang geht in den nächsten Rennen und mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich nicht überrascht sein sollte, wenn jetzt doch angekündigt wird, dass Maximilian Günther auch in Monaco und in Berlin startet. Für die letzten 3 Rennen darf man die Rennen dann, die Fahrer dann nicht mehr wechseln, es sei denn, es ist höhere Gewalt. Das heißt, in Bern am 22. Juni muss spätestens feststehen, ob Nasser oder Günther die Saison beendet. Wie gesagt, es ist beides möglich aus meiner Sicht. Tendenziell nach einigen guten Rennen hat sich für mich Maximilian Günther bewiesen. Und ja, meiner Meinung nach würde es mich nicht überraschen, sagen wir es so, wenn Günther weiterfährt. So.
Mach einen Deckel drauf und einen Strich drunter, ja, und ein Häkchen dran.
Ja, das ist halt so schwer, da sich festzulegen, weil ich halt wirklich gar keine Indizien für habe. Max Günther weiß das sicherlich selber nicht, ob er in Monaco fährt, so ich Dragon kenne.
War da nicht also auch was in dem Interview, wo ist in 2 Wochen? Ja, weiß ich noch nicht.
Mhm, genau.
Schon, ne?
Richtig.
Genau. Ach Gott, hat aufgepasst.
Hat er gesagt und ja, ich kann nur nochmal wiederholen, was ich unter anderem letzte Woche schon gesagt habe, was ich auch schon gesagt habe, als bekannt wurde, dass Nasser einspringt und Nasser das Cockpit übernimmt. Ich kann die Entscheidung aus fahrerischer Sicht in keinster Weise nachvollziehen. Max Günther hat den Großteil der Entwicklungsarbeit mit dem Gen 2 Auto hinter sich gebracht. Er hat verdammt viel Erfahrung in dem Auto. Gut, er hat jetzt vielleicht in den Qualifyings, besonders in den Qualifyings der ersten 3 Rennen, nicht besonders gut ausgesehen. Er kann es definitiv. Er hat viel, viel mehr Erfahrung als Felipe Nasser, der sich, obwohl er so ein super Pilot ist, auch verdammt schwer getan hat. Spätestens nach der Leistung und dem Ergebnis, das er jetzt in Paris erzielt hat, hoffe ich, dass er die Chance bekommt, die Saison als Stammpilot zu Ende fahren zu dürfen. Wie gesagt, auch ich kann da in keinster Weise irgendeine Einschätzung machen, ob das so sein wird. Fakt ist nur, die Entscheidung, dass Günther in Paris fahren soll, die ist nach Rom relativ spontan entschieden worden. Ich bin schon am Donnerstag an der Strecke gewesen und da hing über dem
Zelt von Dragon Racing noch das Konterfei von Felipe Nasse. Das ist dann am Freitagmorgen mit einer weißen Folie abgehangen worden. Und eine halbe Stunde vor dem Shakedown wurde dann da die neu bedruckte Folie mit dem Foto von Max Günther drauf montiert. Also das war wirklich eine Hauruck-Entscheidung, von der, wie gesagt, auch die Veranstalter in Paris überrascht wurden. Deshalb, wie gesagt, ich weiß nicht, was da vielleicht noch alles an Politik im Hintergrund betrieben wird. Es gibt Gerüchte darüber, dass es da auch den einen oder anderen Konflikt, sage ich mal, mit vertraglichen Modalitäten gibt. Aber wie gesagt, alles nur Gerüchte. Mhm. Und wir müssen abwarten. In diesem Punkt halte ich Jay Penske für eine Wundertüte.
Das klingt viel positiver, als es ist.
Nee, aber um es mal ganz ehrlich zu sagen, ich wäre wirklich nicht verwundert, wenn jetzt morgen oder übermorgen eine Pressemitteilung kommt, dass noch ein ganz anderer Fahrer in Monaco fahren soll. Ja, so viel traue ich diesbezüglich Penske mittlerweile zu. Deshalb, ja, wir müssen es abwarten. Ich würde es Max gerade nach der Leistung in Paris und den eminent wichtigen 10 Punkten, die er da geholt hat, gönnen. Muss mir auch mal ganz klar sagen, die 10 Punkte haben Dragon jetzt von Platz 11 auf Platz 10 in der Teamwertung nach vorne gebracht. Die sind an Nio vorbei und sind jetzt auch gar nicht mehr so weit hinter HWA zurück. Also haben da vielleicht noch Möglichkeiten, weiter nach vorne zu kommen. Denn die Pace haben die Autos definitiv. Das haben wir ja mal wieder im Qualifying gesehen, sowohl in Rom, wo beide Dragons in der Super Bowl waren, als auch jetzt in Paris, wo Lopez auf Bestzeitkurs das Auto in Notausgang geschmissen hat und Max Günther siebtschnellster war und von Startplatz 5 gestartet ist und da auch angekommen ist. Deshalb, ja, die Möglichkeiten sind da.
Jetzt hat der Tobi W. schon so viel gezählt. Jetzt hat der Tobi W. schon so viel erzählt, aber dennoch würde ich dich nochmal kurz bemühen, uns einen Überblick zu geben über die Voestalpine European Races.
Ja, die Voestalpine European Races ist ja eine Sonderwertung, die in dieser Saison zum ersten Mal ausgetragen wird. Da fließen die Ergebnisse von allen Rennen, die in Europa ausgetragen werden. Soll heißen Rom, Paris, Monaco, Berlin und natürlich auch Bern in der Schweiz. Diese Ergebnisse fließen damit ein. Anders als in der normalen Wertung zählen da allerdings nur die Podiumsplatzierungen, also die Plätze 1 bis 3, ungefähr so wie ein Medaillensystem, wie man es zum Beispiel von den Olympischen Spielen kennt. Da hat jetzt André Lotterer mit seinem zweiten Podiumsergebnis im zweiten Rennen die Führung übernommen. Er hat zwei zweite Plätze und liegt damit in der Wertung vorne. Auf dem zweiten Platz sind dann quasi punktgleich die beiden Rennsieger aus Rom und Paris, nämlich Mitch Evans im Jaguar und Robin Freins im Virgin. Und dann auf dem geteilten dritten Platz liegen dann die beiden Drittplatzierten aus den beiden Rennen, nämlich zum einen Stoffel van Dorn für seinen dritten Platz in Rom und Daniel Abt für den dritten Platz hier in Paris.
Vielen Dank, Tobi W. Stichwort, bitte, Phil. Stichwort Formel E Meisterschaft, Formel E Europameisterschaft darf man ja gar nicht sagen. Man darf aber auch Formel E Weltmeisterschaft nicht sagen. Das heißt, vielleicht irgendwie doch bald, oder, Tobi Bierchen?
Potenziell ab Saison 7, also Ende nächsten Jahres. Die Formel E, so berichten die Kollegen von eRacing 365 jedenfalls, bemüht sich wohl um den durchaus prestigeträchtigen Weltmeisterschaftstitel. Bislang, da ist die Formel E nur eine Formel E Meisterschaft und eben keine Weltmeisterschaft. Bedingungen dafür sind, man braucht 4 Hersteller, natürlich Rennen auf ein paar Kontinenten und eine Menge Geld. Und die Formel E hat dieses Jahr 13 Rennen auf 5 Kontinenten mit nicht nur 4, sondern gleich 9 Herstellern. Aber der entscheidende Punkt waren bislang eben die Kosten. Und die scheint die Formel E jetzt so eben dieser eine Bericht willend zu sein, auszugeben. Mhm. Es werden hinter den Kulissen momentan die ersten Schritte eingeleitet, um so eine Art Fahrplan zu erstellen, der dann sich in den nächsten Monaten ausbreiten wird und auch im nächsten Jahr wird das langsam so an Land gezogen. Betroffen sind dann natürlich neben dem Namensänderung zur FIA Formel E Weltmeisterschaft auch ein paar administrative Prozesse, beispielsweise wie das sportliche oder technische Reglement erstellt wird. Aber das ist jedenfalls der Stand der Dinge aktuell. Es gibt Pläne, um Pläne zu erstellen, damit die Formel EWM ab Saison 7, momentan sind wir in Saison 5, also 2020, 2021, an Land gezogen werden kann. Auf eine Anfrage von mir hat die Formel E geantwortet, allerdings leider mit den Worten, dass sie keinen offiziellen Kommentar dazu haben. Das heißt, das Thema wird wahrgenommen bei der Formel E, ohne Frage. Allerdings gibt es nichts Offizielles und bislang konnte ich das auch nicht aus einer zweiten unabhängigen Quelle irgendwie verifizieren lassen. Erwähnt sei es trotzdem, eRacing 365, die sind erfahrungsgemäß relativ gut informiert. Allerdings gibt es, wie erwähnt, eben nur eine Quelle von diesem Artikel, für diesen Bericht. Für diesen Bericht gab es auch nur eine Quelle, nämlich Jaguar-Teamboss James Barclay, der da ein bisschen berichtet hat aus einem Treffen der Formel-E-Hersteller- und Teamvereinigung, FETAMA, FETAMA.
Klingt wie Ziegenkäse.
Auch schönere Akronyme. Formula E Teams and Manufacturers Association, wie es auf Englisch heißt. Daher kommt FETAMA zusammen. Naja, also es sei erwähnt, wohl ab 2020 wird die Formel E zur FIA-Weltmeisterschaft. Wir werden in den nächsten Monaten davon sicherlich noch mehr hören. Aber jetzt nach dem Paris-E-Prix tauchte eben der erste Gericht nach monatelangen Gerüchten, auf das eben diese Pläne tatsächlich existieren.
Tja, sehr schön. Eine sehr vage Angelegenheit. Überhaupt nicht vage ist hingegen
der Formel E Fakt der Woche.
Mit Platz 3 hat Daniel Johannes Abt sein 10. Podium. Der heißt wirklich so, glaube ich.
Willkommen beim Fakt der Woche.
Auch das konnte ich nicht aus zweiter Quelle verifizieren, aber ich bin mir zu 80% sicher, dass der Johannes mit seinem Vornamen heißt. Sein 10. Podium hat er eingefahren, das noch dazu in Paris am letzten Wochenende. Noch dazu hat Großbritannien ein Jubiläum gefeiert, sowohl Paffett als auch Rowland haben Punkte gesammelt und haben Großbritannien damit als insgesamt 4. Nation in der Formel E auf über 700 Punkte in der Formel E gebracht.
Wowsen!
Chapeau!
Chapeau!
Chapeau, Chapeau, Baguette Deluxe. Mehr als Chapeau hat Tobi W. jetzt nicht hervorgebracht, weil er gerade mit blutenden Fingern googelt, was der zweite Vorname von Daniel ist. Stimmt's oder habe ich recht?
Beides.
Wenn ich das 2 Tage früher gewusst hätte, hätte ich ihn gefragt, aber...
Tja, da hast du wieder die wichtigen Sachen nicht auf dem Schirm gehabt. Das ärgert mich jetzt.
Ja, das stimmt.
Naja, ich glaube, da haben sich die Grassi und Abt mal ein bisschen auf Twitter hin und her angestachelt. Lukas heißt ja Tucci mit zweitem Vornamen. Oder in irgendeinem Video war das und da meinte, Abt spricht die Grassi regelmäßig mit Tucci an, weil er den Namen so lustig findet. Mhm. Und ich glaube, Abt heißt Johannes.
Ja.
Aber wie gesagt, nicht...
Finden wir raus.
Sag das dem
Lukas. Grassi ist die einzige Quelle. Ja, fragt mal am besten alle, aber... Hier, Timo ist doch beim nächsten Rennen im schönen Monaco. Einfach fragen, Digga, wie heißt du mit zweitem Vornamen?
Genau, da sagt er, warte, hier sag ich dir gleich, kein Problem.
Naja. Phil, hast du einen zweiten Vornamen?
Du benutzt ständig meinen zweiten Vornamen tatsächlich.
Ach, sag bloß.
Faszinierend, ne?
Na.
Mein zweiter Vorname ist mein Rufname.
Oh, ist dein zweiter Vorname auch dein Rufname?
Nein.
Meiner auch nicht.
Deiner auch nicht. Das ist bei den nächsten so. Bei mir führt das regelmäßig zur Verwirrung, wenn man mit irgendwas Amtlichem zu tun hat oder einen Job wechselt oder solche Sachen. Und da ist dann immer die Frage, Moment, warum ist dein erster Name nicht dein Rufname?
Warum heißt du jetzt Tucci auf einmal?
Ja, Tucci Philipp heiße ich.
Tucci Philipp.
Nein, ich heiße ja tatsächlich Jan Philipp.
Sag bloß.
Ja, guck an. was du jetzt hier nach fast 120 E-Pods endlich irgendwie rausfindest, ne?
Investigativ.
Ja, da, ich glaube, Tobi,
ich wusste das auch.
Ja, also. Ja, genau. Aber ja. Die Geschichte, warum Philipp der Rufname ist und Jan nicht, erzähle ich aber jetzt vor so vielen Leuten nicht.
Okay. Oh.
Dann müsst ihr mich mal anrufen. Dann erzähle ich euch das.
So, Flip-Flop. wo kann man den E-Pod denn noch sonst so hören?
Ja, den kann man zum Beispiel hören auf patreon.com/E-Pod. Und was gibt's da, Tobi B?
Da gibt es, jetzt wollte ich
gebe ich dir einfach Postwenden zurück.
Ich wollte gerade was trinken, habe mich richtig gefreut. Auf patreon.com/epod gibt es allerhand lustige Sachen, die wir neben dem E-Pod sonst so machen. Beispielsweise ein Formel-E-ABC, wo wir von Woche zu Woche, also nee, nicht Woche zu Woche, von also im Zwei-Wochen-Rhythmus, von zwei Wochen zu zwei Wochen, also ein Themenfeld aus der Formel E beleuchten, in alphabetischer Reihenfolge. Zuletzt war I wie Inverter dran. Wer da mal mehr lernen möchte über das Prozedere, wie ein Inverter funktioniert und warum er funktioniert und warum er so wichtig ist, einfach mal da reinhören. Es gibt natürlich auch noch die Episoden A bis G, nee, H, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ja, A bis H gibt's natürlich auch schon. Gleichermaßen gibt's auf Patreon aber auch unsere beliebte Pre- und Post-Show. Das, was sonst weggeschnitten wird bei unseren E-Pods, kann man da noch mithören. Wie immer sehr unterhaltsam. Heute ging es in der Pre-Show vor allem um alles außer die Formel E. Also hörenswert.
Das machen wir ja oft so. Ne? Um die Formel E geht's ja die ganze Zeit in der Episode schon. Da kann man ja vorher und nachher auch über andere Sachen reden.
Machen wir also auch.
Genau, das machen wir jetzt gleich wieder, denn diese Sendung ist jetzt zu Ende. Ich danke dem Tobi W. und ich danke dem Tobi B. für eure Aufmerksamkeit und fürs Mitspielen. Wir werden uns wohl nächstes Wochenende schon wieder hören, denn bis zum Monaco E-Prix sind es nur noch 10 Tage, 18 Stunden und 37 Minuten vom jetzigen Zeitpunkt an. Und das bedeutet, am kommenden Wochenende ist schon wieder die Vorschau fertig für das nächste Rennen. Und dann ist schon wieder das nächste Rennen und nach dem nächsten Rennen ist schon wieder live und dann geht's und ach, es geht einfach immer so weiter. Ihr wisst ja, wie es ist. Also, euch allen einen ganz herzlichen Dank, den Patronaten, die schon dabei sind, vielen Dank den Live-Hörern, vielen Dank fürs Zuhören den beiden Tobis, vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche eine gute Nacht.
Ciao. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal.